Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, als Podcast mit Hans Lohmann.
Die Sendung, Leute, in SWR 1 Rheinland-Pfalz, London Calling, sagt Annette Dittert des Öfteren. Ich sage, Mainz ruft London. Herzlich willkommen bei Leute. Hallo, Frau Dittert.
Hallo Mainz.
Frohes neues Jahr könnte ich jetzt wünschen am 1. Januar, aber um der Wahrheit Ehre zu geben, wir haben die Sendung ein paar Tage vor Silvester schon aufgezeichnet und haben sie auch Corona-bedingt nicht etwa einfliegen lassen, sondern sie sitzen ganz geschützt im Londoner Studio. Und ich habe den Eindruck, dass auch ein Hörfunkstudio in Großbritannien irgendwie so ganz anders aussieht als ein schnödes deutsches. Zu Recht?
Das weiß ich nicht, aber das ist hier die Dachetage sozusagen von unserem kleinen Haus in Fitzrovia. Und da sitzen normalerweise die drei Hörfunkkollegen und ja, die sind auch Corona-bedingt zu Hause. Und jetzt sitze ich hier ganz alleine mit einem unserer Techniker von unten.
Und Sie haben eine Tasse Tee wahrscheinlich dabei. Und
ein Tonic ohne Gin.
Okay. Sie haben arbeitsreiche Tage hinter sich. Mit der Last-Minute-Brexit-Einigung. Wie haben Sie persönlich diese wilden letzten Tage erlebt?
Anstrengend war das. Also das war ja vollkommen unklar, ob es noch zu einem Deal kommt, last minute oder nicht. Und dann ab dem 22., 23. verdichtete sich das, aber wir wussten es trotzdem nicht genau. Und dann kam das tatsächlich Heiligabend und zwar erst um 16 Uhr, was dazu führte, dass ich dann mit den Kollegen, mit den Technikern und den Cuttern und einem Producer hier bis abends um 10 Uhr saß und das noch live eingeordnet habe. Das war jetzt nicht so das Heiligabend, wie man sich das wünscht, aber so ist das denn eben manchmal. Augen auf bei der Berufswahl, kann ich nur sagen.
Und dann anschließend eine heilige Nacht auf Ihrem Hausboot.
Die war dann aber wirklich nur noch die Nacht. Ich bin nach Hause und war platt. Das war's dann Weihnachten dieses Jahr.
Wir reden später auch noch über das Hausboot, warum Sie da leben und wie das ausgestattet ist, ja schon das Zweite, was Sie haben. Und zum Brexit nochmal. Man hat schon ja den Eindruck gehabt, Erleichterung aller Orten, zumindest mal was die Politik betrifft, sowohl in Brüssel als auch die von Regierungschef Boris Johnson. Sehen Sie das auf der Straße ganz ähnlich?
Ja, also die Leute waren hier schon froh und vor allem die britische Wirtschaft war total erleichtert, denn die Alternative wäre ja ein No-Deal gewesen, der sogenannte No-Deal, also ein Ausscheiden der Briten aus der EU ohne jedes Abkommen, was für ein erhebliches Chaos gesorgt hätte ab dem 1. Januar. Und da waren schon alle sehr froh, dass das nicht der Fall war. Nun muss man sich diesen Deal jetzt mal in Ruhe ansehen und gucken, inwieweit da wirklich Johnson das rausverhandelt hat, was er behauptet. Und wenn man den Handelsexperten hier glaubt, die den Deal sich angesehen haben in den letzten Tagen, dann ist das kein guter Deal für Großbritannien, sondern die EU hat sich da im Wesentlichen durchgesetzt. Das wird hier natürlich ganz anders kommuniziert, aber das wird jetzt die Aufgabe sein, ja, für das neue Jahr.
Glauben Sie, das kommt bei der Bevölkerung an, vor allem bei dem Teil der Bevölkerung, der für den Brexit gestimmt hat?
Ich fürchte nicht wirklich, weil die Presse hier ist doch sehr, sehr unobjektiv, muss man sagen. Also hier die großen Zeitungen sind alle in der Hand von Tory-Freunden, also von Freunden der Partei von Boris Johnson. Und die haben eben auch ganz bewusst das jetzt schön geschrieben, wenn man so will. Und die BBC ist sehr zurückhaltend. Und in der Bevölkerung ist eigentlich insgesamt vor allem Erleichterung und Erschöpfung. Da will eigentlich niemand mehr dieses Wort Brexit wirklich hören. Und das, was da jetzt an Schwierigkeiten natürlich auch mit einem Deal auf die britische Wirtschaft zukommt, das geht teilweise unter, weil das wird eine langsame Agonie sein. Das wird sich über Jahre hinziehen, die Folgen, die wirtschaftlichen Folgen dieses Brexit, dass natürlich der Handel schwieriger wird mit Europa. Das hat natürlich ungeheure Auswirkungen auch auf das Bruttosozialprodukt und das werden keine positiven sein. Aber das wird die jetzige Regierung, das wird Boris Johnson versuchen, entweder hinter Corona zu verstecken oder aber einfach klein zu reden. Und ob das dann wirklich hier die Leute so mitbekommen, ich bin skeptisch.
Sie haben, Frau Dittert, vor kurzem ein Buch geschrieben, London Calling, heißt also genauso wie Ihr Blog, den Sie lange betreiben schon, und Untertitel als Deutsche auf der Brexit-Insel. Man hat ja bei uns in Deutschland immer so ja den Gedanken, wie können die Amerikaner eigentlich mehrheitlich so bekloppt sein, mal Donald Trump gewählt zu haben? Und Ähnliches denkt man über die Briten und Boris Johnson. Was ist die Kernaussage der vielen kleinen menschlichen Porträts, die Sie in dem Buch machen, wie wir das dann einigermaßen nachvollziehen können?
Sie meinen den Brexit und die Entscheidung, wie es dazu kam?
Genau.
Das ist einfach eine lange Geschichte, die wir jetzt hier gar nicht so ganz genau auseinanderfummeln können in der kurzen Zeit, die wir haben. Aber grundsätzlich kann man ganz simpel sagen, die Leute sind nach Strich und Faden belogen worden. Es wurde ihnen gesagt, es wird ganz einfach, einen Deal zu bekommen mit der EU. Das wird ein besserer Deal als den, den wir jetzt haben. Wir werden Geld sparen und wir sind dann endlich wieder eine große globale Nation. Und all das haben die Leute zumindest am Anfang geglaubt. Und als klar wurde, dass das so nicht stimmt, war es eben ein bisschen zu spät. Und dann kam noch dieses zermürbende Jahr 2019. Da werden Sie sich auch dran erinnern, wo ich quasi täglich in der Tagesschau stand und erklärt habe, warum es diesen irren Streit im Parlament gab zwischen den verschiedenen Fraktionen, bis dann Boris Johnson die Wahl gewonnen hat und dann gesagt hat, ich erledige das Thema jetzt, ich werde einen harten Brexit durchziehen. Und das hat er jetzt eben getan. Zu dem Zeitpunkt aber, als klar war, wohin die Reise geht in diesem 2020 dann, würde ich sagen, waren die wenigsten noch wirklich überzeugt davon, dass das die richtige Reise ist, aber da wurde eben nicht mehr drüber abgestimmt.
Eine, die überzeugt war und ist und die in ihrem Buch auch zu Worte kommt, ist eine gebürtige Deutsche namens Gisela Stuart, die eine konservative Hardlinerin ist in Sachen Brexit-Politik. Eine Deutsche. Wie haben Sie die Frau erlebt?
Ich kannte die schon vor dem Referendum ganz gut, weil ich sie mal porträtiert hatte und sie eigentlich immer ganz interessant fand als eine bodenständige Labour-Abgeordnete, die hier aus Bayern, glaube ich, hergekommen war während ihres Studiums und dann hier Buchhändlerin wurde.
Ach, die ist auch noch bei den Labour, von der Labour-Partei.
Ja, ja, ist eine Labour-Abgeordnete.
Okay. Und trotzdem stramm auf Brexit-Kurs.
Ja, die hat dann irgendwann, warum auch immer, plötzlich den Brexit für sich entdeckt und war in der Kampagne von Johnson eine wichtige Figur, weil sie eben Labour war einerseits und eben auch als Deutsche sozusagen gegen die EU aufgetreten ist, was viele Briten besonders überzeugt hat. Also die hat da schon nicht eine kleine Rolle gespielt, würde ich sagen. Und die ist auch nach wie vor der Meinung, dass das die richtige Entscheidung war. Ich habe sie immer wieder dann gefragt und auch für das Buch nochmal interviewt, warum eigentlich. Die Begründungen haben mir aber nur begrenzt eingeleuchtet. Also der Punkt, der ihr wichtig war, war der, dass die Briten dann endlich wieder ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen müssen, dass sie eben faul und müde geworden sind innerhalb der EU und dass sie einfach mehr aus sich machen können, wenn sie auf sich allein gestellt sind. Das sagen viele Brexiteers. Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, das wird wesentlich schwieriger in den nächsten Jahren. Und all das, was hier in den Jahren zuvor nicht wirklich funktioniert hat, das hatte eben wenig mit der EU zu tun, sondern damit, dass die britischen Regierungen einfach sich nicht genug um das Land gekümmert haben. Und das ist die große Frage, ob das jetzt mehr passiert. Sie können es jetzt nicht mehr auf die EU schieben. Ja, okay. Aber am Ende haben sie sich doch im Grunde ins Knie geschossen, um dann besser laufen zu können. Und das weiß ich nicht, ob das wirklich funktioniert.
Würden Sie sagen, tief in seinem Herzen sieht das auch Boris Johnson so?
Das ist eine Frage, die ich Ihnen natürlich so nicht beantworten kann. Aber ich glaube, dass Boris Johnson tief in seinem Herzen auch weiß, dass das Ganze diesem Land nicht nützen wird. Ich glaube aber, dass es ihm im Zweifelsfall egal ist oder dass er einfach hofft, dass vielleicht doch noch was Gutes dabei rauskommt. Für Boris Johnson war der Brexit und war die Entscheidung, die Brexit-Kampagne zu unterstützen, eine für seine eigene Karriere. Er hatte einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt den Eindruck, dass ihm das besser steht, wenn er als Freiheitskämpfer auf die Barrikaden geht, als wenn er einen pragmatisch pro-europäischen Kurs fährt. Er hatte ja damals vor dem Referendum beide Reden vorbereitet und hat sich dann in letzter Minute dafür entschieden, den Brexit zu verfolgen und hat dann tatsächlich, insofern hat er da richtig gelegen, eine große Karriere damit hingelegt. Ob das zum Nutzen seines Landes ist, wage ich allerdings sehr zu bezweifeln.
Annette Dittert zum Nutzen des ARD-Fernsehens, unsere Korrespondentin in London und natürlich nicht nur für die Beobachtung von Brexit-Politik da, sondern zum Beispiel auch zur Beobachtung des Königshauses. Da reden wir gleich drüber hier hin, Leute. Die Sendung, Leute, in SWR1 Rheinland-Pfalz, zugeschaltet aus dem Studio London, ist ARD-Fernsehkorrespondentin Annette Dittert. Prinz Charles, Frau Dittert, gehört ja auch zu Ihren Beobachtungsobjekten. Hör ich da schon ein Grinsen raus?
Ja. Ich meine, Beobachtungsobjekt ist jetzt ein seltsames Wort für den Tonfolger,
Korrespondentin,
aber ich gucke, was er macht. Ja.
Okay. Und das Grinsen oder Lachen hat noch weitere Gründe?
Ach nö. ich meine, der wartet halt weiter und das kann auch noch dauern. Die Queen hat gerade in den letzten Tagen ihre berühmte jährliche Weihnachtsansprache gehalten, wo man sah, dass es ihr gut geht, dass sie fit ist. Sie ist ja auch dieses Jahr Corona-bedingt in Windsor geblieben. Und Prinz Charles wartet und wartet und wartet und eines Tages wird er König. Das sagen ja immer die Boulevardblätter gerne in Deutschland, dass er abdanken wird zugunsten von William und Kate. Das kann ich immer nur wiederholen, wird nicht passieren, aber es kann durchaus viele, viele Jahre dauern, bis er König wird.
Das heißt, weiterhin. Er denkt nicht im Traum daran, irgendwie auf den Thron zu verzichten. Er wird es tun. Mm-mm. Er ist jetzt, wenn ich recht informiert bin, 72 Jahre alt. Mm-hmm. Also auch als, sagen wir mal 80-Jähriger, kann ja sein, dass die Königin noch 8 Jahre lebt, wird er frischer König sein.
Ihre Mutter ist 101, glaube ich, geworden. Also das kann noch eine Weile dauern und das weiß er auch. Aber ich glaube, er hat sich mittlerweile in dieses Schicksal ergeben und wirkt deutlich gelassener als in früheren Jahren, wenn es um dieses Thema geht. Und ja, und er hat natürlich auch, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt mit seinem großen Lebensthema, nämlich der Ökologie, jetzt im Nachhinein doch recht behalten. Also er wurde ja immer für sein ökologisches Engagement in den 80er, 90ern, war das ja schon ein Herzensthema für ihn, immer wieder hier verspottet und ausgelacht geradezu. Das ist jetzt so ein bisschen verschwunden und hat mehrheitlich Respekt Platz gemacht. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ihm auch gut gefällt, denn das ist wirklich ein Anliegen für ihn.
Hat er das Zeug zum König der Herzen?
Das glaube ich eher nicht, weil viele ihm doch immer noch die Entscheidung für Camilla nicht so ganz verziehen haben. Da hat auch sicher jetzt die 4. Staffel der Crown nicht geholfen, die letztes Jahr in 2020 auf Netflix erschienen ist, wo er ja noch einmal nicht gerade als großer Sympath in seinem Handeln Lady Diana gegenüber erschien. Also das wird er, glaube ich, nie werden, aber ich glaube, dass so ein gewisser Grundrespekt ihm gegenüber schon da ist und dass das sicherlich einfacher jetzt wird für ihn, als wenn das vor 10 Jahren oder 15 Jahren passiert wäre.
Man liest in Ihrem Buch raus, dass Sie ein sehr geselliger Mensch sind. Würden Sie lieber mit Prinz Charles mal im Pub sitzen oder mit einem seiner Söhne?
Oh, definitiv mit einem seiner Söhne, wobei ich dann, wenn ich mir einen aussuchen durfte, doch Harry bevorzugen würde.
Der ist aber weit weg in Amerika.
Das stimmt, aber wenn ich mir einen aussuchen darf, dann lieber ihn. Denn William ist jetzt auch nicht, glaube ich, so die Riesenstimmungskanone.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Annette Dittert, die schon jetzt zum wiederholten Mal als London-Korrespondentin für die Tagesschau und andere Sendungen in der ARD berichtet und die viele Erfahrungen zusammengefasst hat in einem Buch namens London Calling als Deutsche auf der Brexit-Insel. Wie willkommen fühlen Sie sich tatsächlich als Deutsche in Großbritannien?
Ja, das ist so eine Frage, die mir wirklich manchmal wehtut zu beantworten. Anders und nicht mehr so, wie als ich gekommen bin 2008. Also als ich hierher kam, das ist jetzt schon viele Jahre her, 12 Jahre sind es jetzt, 13 fast. Da war das so, dass ich eigentlich mich von Anfang an hier unglaublich wohlgefühlt habe und immer das Gefühl hatte, das ist jetzt mein Zuhause. Das kam ganz schnell, dass ich mich in London wirklich zu Hause gefühlt habe. Was gar nicht so einfach ist für eine Auslandskorrespondentin, weil man ja ständig die Länder und Kontinente wechselt in diesem Beruf. Aber da war mir klar, als ich kam, hier möchte ich bleiben. Das ist irgendwie, fühlt sich das richtig an. Und als der Brexit kam, war das natürlich alles erst einmal ganz anders. Und diese zunehmende Xenophobie und auch immer wieder so fremdenfeindliche Äußerungen auf der Straße, mehr Osteuropäern gegenüber als uns Deutschen gegenüber, die machen schon was mit einem. Also ich fühle mich hier nicht mehr so wohl und zu Hause wie vor dem Brexit. Das hat sich deutlich geändert. Es kommt dazu, dass wir ja als EU-Bürger hier jetzt auch nicht mehr einfach so arbeiten dürfen, sondern man muss ein Arbeitsvisum beantragen. Also da wird sich auch jetzt ganz praktisch ganz, ganz viel ändern. Ich habe dadurch, dass ich hier schon so lange bin, jetzt einen sogenannten Settled Status. Das heißt, ich habe eine unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung. Und dennoch fühlt sich das nicht mehr so an, als ob man wirklich dazugehört. Also das hat sich geändert und das ist auch etwas, das ist ein bisschen traurig.
Was sagen die Leute Ihnen also an so leicht fremdenfeindlichen Dingen auf der Straße?
Also mir persönlich hat noch nie jemand was gesagt. Das ist ja auch, wir sehen ja auch genauso aus wie die Engländer. Das ist ja nicht so einfach zu erkennen. Ja,
vor allem Sie sehen ja sehr britisch aus, auch vom Kleidungsstil schon, wenn ich mir das die Bemerkung erlauben darf.
Ja, genau, also ich falle da nicht so auf und wenn man auf dem Kanalboot wohnt, dann sowieso nicht. Aber ich habe sehr viel polnische Freunde, weil ich ja mal auch in Warschau als Korrespondentin war vor vielen Jahren hier in London. Und die spüren das sehr. Und zwar eben auch dann, wenn sie meinetwegen in einem Geschäft sind und da untereinander auf Polnisch reden. Also die Osteuropäer, die haben diese Fremdenfeindlichkeit, die seit dem Brexit doch stärker geworden ist hier, viel, viel stärker abbekommen. Und darüber höre ich das auch immer wieder. Und das, ja, das hat auch da großes Befremden ausgelöst. Und es sind im Übrigen auch sehr viele meiner polnischen Freunde hier in London mittlerweile nach Polen zurückgekehrt.
Deswegen. Da beschreiben Sie im Buch beispielsweise auch eine Zugfahrt zwischen Schottland und London. Und da, wo Sie früher noch mal herzhaft auf Deutsch ins Handy gerufen hätten, wenn zum Beispiel die Redaktion der Tagesschau anruft, sind Sie jetzt ein bisschen leiser unterwegs.
Ja, das war eine ganz spezifische Situation. Also jetzt würde ich das nicht mehr unbedingt tun im Zug. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man da, wenn man Deutsch spricht, hier blöde angemacht wird. Das wäre übertrieben. Diese Zugfahrt, die ich da beschreibe in dem Buch, das war an dem Tag nach dem Referendum. Und da war es in der Tat so, dass in dem Moment, als ich auf Deutsch in mein Handy sprach, mich alle, es waren hauptsächlich Schotten und Nordengländer, die in diesem Zug von Edinburgh nach London saßen, mich alle irgendwie anguckten, ganz verblüfft. Und ja, und als ich dann auflegte, mir saß ein Mädchen gegenüber, als ich auflegte, fing die an, furchtbar zu heulen und ich wusste erst überhaupt nicht, warum. Und dann hat sie sich bei mir entschuldigt und gemeint, so haben wir das nicht gemeint, das haben wir nie gewollt, wir Jungen. Und das war eine ganz rührende und ja, irgendwie auch sehr schöne, aber auch ja, ein wenig traurige Situation an diesem Tag nach dem Referendum.
ARD-Fernsehkorrespondentin Annette Dittert, Leutegast in SWR1 Rheinland-Pfalz an diesem Neujahrstag. Unter anderem waren Sie unterwegs für Ihr Buch in einem Studio einer Domina, um das Ticken der Briten zu erforschen. Und darauf bin ich sehr gespannt, da reden wir gleich drüber nächste Stunde. Annette Dittert berichtet jetzt schon zum wiederholten Mal als ARD-Fernsehkorrespondentin aus London. Wiederholtes Mal heißt, Sie waren, korrigieren Sie mich, schon mal 6 Jahre oder 7 Jahre da, dann eine Zeit lang nicht. Haben aber trotzdem da weitgehend gewohnt und jetzt doch wieder. Ne?
Sie sind ja wirklich gut informiert. Ja, so ist es. Ich war einmal hier 6,5 Jahre, glaube ich, bis Ende 2014. Dann habe ich die Studioleitung und das Korrespondentendasein für ein paar Jahre aufgegeben. Eine Kollegin war dann hier in der Zeit und ich habe aber weiter hier gelebt. Und dann hat mich 2019 der NDR wieder gefragt, ob ich das nicht nochmal machen will, eine Runde. Und da ich sowieso hier weitergelebt habe, dachte ich, warum nicht? Und jetzt bin ich wieder hier und berichte sozusagen immer noch über den Brexit und auch noch weiter über Großbritannien.
Ich habe letzte Stunde schon mal zart Ihr Äußeres kommentiert, das sehr britisch daherkommt. Geht das auch einher mit einer mentalen Britisierung, Annette Dittertz?
In gewisser Weise ja. Also was ich hier von den Briten gelernt habe, ist eine Gelassenheit, wenn was nicht klappt oder wenn es durchs Dach regnet, was hier regelmäßig vorkommt in den Häusern, oder wenn man irgendwo im Stau steckt, dann steckt man halt im Stau. Und die Briten oder auch die Engländer haben da eine wunderbare Eigenschaft, nämlich wirklich, und das ist fast ein Klischee, aber es ist so, dieses Keep Calm and Carry On, einfach grundsätzlich Krisen hinzunehmen, wie sie sind, und das Beste draus zu machen. Und das habe ich hier wirklich gelernt. Ansonsten bin ich aber hier in gewisser Weise vor allem seit dem Brexit eigentlich immer deutscher geworden, weil diese gelassene Grundeinstellung ist natürlich wunderbar im praktischen Alltagsleben, aber nicht, wenn es um große politische Entscheidungen geht. Und dass da in den letzten Jahren also gegen nicht mehr Protest und nicht mehr Aufstand gegen den Brexit möglich war, sondern dass auch das so hingenommen wurde, das hat mich teilweise wirklich in die Verzweiflung getrieben, weil ich so viele kenne, die das wirklich nicht mehr wollten am Schluss, aber die nicht ihrem Unmut nicht Luft gemacht haben, die nicht auf die Straße gegangen sind, weil sie eben gesagt haben, das bringt ja sowieso nichts, und sich dem einfach so ergeben haben. Das habe ich immer weniger verstanden. Bis zum Schluss. Und da bin ich eigentlich eher wieder deutscher geworden, als ich es vorher war.
Apropos aushalten. Sie schreiben in Ihrem Buch London Calling als Deutscher auf der Brexit-Insel von einem Besuch bei einer Domina, also bei einer Prostituierten, die ihren Kunden Schmerzen zufügt. Und ziehen daraus Rückschlüsse auf die britische Mentalität, die wiederum den Brexit so ermöglicht hat, wie er jetzt kommt.
Ja, ganz so direkt war das nicht, aber...
Aber mit ein bisschen Fantasie, künstlerischer Freiheit, darf man das so schlussfolgern?
Ja, mit ein bisschen Fantasie. Also das war eigentlich vor allem deshalb, also das ist das Kapitel, da geht es einfach um Sex und die Briten. Und es gibt ja diesen berühmten Spruch, den man auch immer wieder hier hört, no sex, we're British, was natürlich so überhaupt nicht stimmt. Und dann habe ich mich einfach mal mit dem Thema mehr beschäftigt und habe dann eben bei vielen Autoren, die über die englische Mentalität, also englischen Autoren, die über die englische Mentalität sprachen, immer wieder diesen Punkt gefunden, dass es da so einen masochistischen Zug gibt in den Engländern, der zum Teil mit einer sehr repressiven und auch zum Teil gewalttätigen Erziehung in den Internaten gibt, also vor allem bei den männlichen Engländern. Mhm. Und das hat mich einfach interessiert, weil es eben teilweise auch ein Vorurteil war und ich wollte darüber einfach ein bisschen mehr wissen. Und da habe ich dann eben diese Domina gefunden in London, die auch Lust hatte, mit mir sich zu unterhalten. Das war sehr interessant.
Kann ich mir vorstellen.
Weil die mir das auch nochmal bestätigt hat, dass es tatsächlich so ist, dass die älteren Engländer da eine gewisse, sentimentale Neigung zu haben, mehr als die Jüngeren. Und dass das eben viel, das war auch ihre Theorie, mit diesem Aufwachsen in den Internaten zu tun hat. Da gab es ja noch ganz lange Prügelstrafe. Und wenn man das als Teenager so empfunden und erlebt hat, in einer Zeit, wo ja auch Sexualität wach wird, dann vermischt sich das eben. Das war ihre Theorie. Und was ich aber interessant fand, war, dass sie sagte, jetzt die Jüngeren, die anders aufwachsen, da ist das weg. Das ist wirklich noch so ein alter Rest dieser Erziehung aus den 60ern, 50er, 60er Jahren, aus diesen englischen Internaten, die so ihre ganz eigene Kultur haben.
Jetzt sind solche Szenerien, also wie dieses Domina-Studio und ihre Kunden, natürlich nicht repräsentativ. Aber wenn das in der Jugend dann nicht mehr so ein Thema ist, kann man daraus folgern, in 20 Jahren würde bei einer Brexit-Abstimmung nicht mal ein Viertel dafür stimmen?
Also wenn man grundsätzlich sich hier umhört bei jüngeren Briten, bei den Schotten sowieso, bei den Iren, aber auch bei jüngeren Engländern, dann ist da sehr, sehr, sehr wenig Begeisterung für den Brexit zu spüren. Das ist schon eine Entscheidung gewesen der älteren weißen Engländer, würde ich mal sagen. Nicht nur der Weißen, das stimmt nicht ganz. Es gab auch viele Indian Heritage, also indischstämmige Briten, die dafür gestimmt haben. Aber es ist
Betonung auf jeden Fall auf Engländer, das heißt die Schotten, die Nordiren, die Waliser, nehmen Sie da alle aus?
Die Waliser nicht, die haben auch mitgestimmt. Also die werden am meisten darunter leiden, weil die halt überdurchschnittlich hohe EU-Subventionen bekommen haben und die jetzt verlieren. Aber die Schotten waren mehrheitlich dagegen, die Nordiren genauso. Das ist im Wesentlichen der Brexit ist im Wesentlichen ein Phänomen, das aus dem englischen Nationalismus kommt. Und deswegen auch wahrscheinlich nicht zufällig jetzt auch dieses Vereinigte Königreich so auseinandertreibt. Denn die Schotten wollen unabhängig werden. Und das wird in diesem Jahr, jetzt in 2021, ein Riesenthema.
Wenn man Annette Dittert in der Tagesschau sieht, verortet man sie sofort nach London. Was viele vielleicht gar nicht mehr so im Kopf haben, sie waren auch mal woanders, beispielsweise in Warschau, haben Sie gerade schon angesprochen, und auch in New York. New York, glaube ich, sogar direkt vor Ihrer ersten London-Zeit.
Ja,
wie würden Sie die Unterschiede zwischen New York und London und das Leben in diesen beiden Städten in kurzen Zügen, wie würden Sie die Unterschiede rausarbeiten?
Ach, New York war eigentlich für eine Journalistin, für mich damals ziemlich langweilig, weil es ist eine Stadt, das denkt man immer nicht so. Aber
überraschend, da,
ja, weil in New York eigentlich alles erzählt ist. New York war der Trendsetter in den 80ern, Anfang der 90er. Da entstand dort sozusagen das neue Leben und das hat sich aber längst gegeben. Und journalistisch ist es so, dass in New York halt man als Korrespondent nur über New York und Umgebung erzählt, während die eigentliche nationale Berichterstattung aus Washington kommt. Und das heißt, das ist doch sehr begrenzt, was man von da machen kann. Und gleichzeitig ist es aber eine wahnsinnig anstrengende Stadt, in der keine zwei Wochen ein Stein auf dem anderen steht. Man geht um die Ecke und dann ist schon wieder ein Haus abgerissen, da wird wieder was Neues gebaut. Es war anstrengend und langweilig zugleich, was eine seltsame Mischung ist. Und als ich nach London kam, war das genau das Gegenteil, weil hier einfach unglaublich viel los ist. Aber das vor einer Kulisse einer gewissen Ruhe. London hat sich ja im Grunde seit vielen Jahren oder Jahrhunderten gar nicht so grundlegend verändert. Und Tradition spielt hier eben eine große Rolle. Und gleichzeitig hat man aber eben auch ein riesiges Berichtsgebiet und von Kultur über Königshaus bis hin zur Politik so viele verschiedene Ebenen, auf denen man spielen kann. Also London war auf den ersten Blick vertrauter, angenehmer, stabiler, also schien es da, und interessanter zugleich. Insofern wusste ich vom ersten Tag an fast oder von der ersten Woche an, dass das die richtige Entscheidung gewesen war.
Und dann waren Sie vor einiger Zeit auch mal Polen-Korrespondentin in Warschau, haben dann vor, ich glaube, 2-3 Jahren auch nochmal einen Film gemacht über Polen und über die Veränderungen, die sich in Polen abgespielt haben in der letzten Zeit und sind da mit einem regelrechten Shitstorm überzogen worden. Frei interpretiert, was will die Deutsche uns eigentlich sagen, wie wir zu leben haben, um es mal vorsichtig zu formulieren. Was ist da passiert?
Das war in der Zeit zwischen meinen beiden Turns hier in London, als ich noch hier gelebt habe, aber nicht hier als Korrespondentin war und in der Zeit eben hauptsächlich als Autorin unterwegs war. Und da bin ich eben auf die Idee gekommen, gemeinsam mit der Redaktion in Hamburg, dass ich in dieses Land, in dem ich ja auch 4 Jahre gelebt habe, noch einmal zurückkehren könnte. Ich spreche auch weiterhin fließend Polnisch. Das heißt, ich kann auch wirklich mit den Menschen dort sprechen und die Interviews auch selber machen, was immer ganz wichtig ist. Und das war insofern ja interessant und schockierend zugleich. Ich habe dort als Korrespondentin gearbeitet von 2000 bis 2004. Also in der Zeit, in den 4 Jahren, bevor die Polen der EU beigetreten sind. Das war also im Grunde eine Zeit des Aufbruchs, des Optimismus. Und es war ein wahnsinnig schönes Ende auch meiner Korrespondentenzeit, dieser EU-Beitritt, der ja damals, ich glaube, von 80% der Polen mit Ja begrüßt wurde. Und jetzt bin ich viele Jahre später dort wieder hin, um dann zu sehen, wie Polen unter Kaczynski eben jetzt den Weg rückwärts geht. Raus aus diesem Konzept einer liberalen Demokratie hin zu einem autokratischen Populismus. Und das war, ja, das war hart und das war zum Teil schockierend zu sehen. Ich habe unter anderem eine Protagonistin wieder getroffen, mit der ich auch ja nicht befreundet war, aber die ich sehr gut kannte, weil ich die oft damals schon porträtiert hatte. Ruja Thun hieß sie oder heißt sie, eine Europapolitikerin, die einen ganz wesentlichen Anteil hatte an diesem Optimismus des Beitritts in 2004 und die heute mehr oder weniger auf verlorenem Posten als Oppositionspolitiker versucht, gegen Kaczynski und diese autokratischen Tendenzen anzukämpfen. Und die habe ich da porträtiert in diesen beiden, es waren 2 Filme am Ende. Und darauf brach ein ungeheurer Shitstorm auch gegen Ruja Thun, also gegen die Politikerin los von den rechten Polen. Zum Teil auch ein Internet-Shitstorm, der ganz klar gesteuert war, die also mich beschimpften als Leni Riefenstahl und Ruja Thun als Verräterin, weil sie im deutschen Fernsehen auftaucht. Und da ist mir erst das volle Ausmaß dieses autokratischen Gebarens von Kaczynski klar geworden. Und das war auch eine ziemlich traurige Erfahrung, wenn man sieht, dass dieses Konzept der liberalen Demokratie doch so ungeheuer verwundbar ist.
Ganz in der Nähe, Frau Dittert, wo Ihr Hausboot steht, hat der Erfinder von Paddington Bear gelebt, bis zu seinem Tod, wenn ich richtig informiert bin, in Little Venice, einem kanaldurchzogenen Viertel in London oder in der Nähe von London. Und Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass es so eine Geschichte wie Paddington Bear in der Form heute nicht mehr geben könnte.
Warum nicht? Ja, zumindest jetzt im Moment nicht. Also Paddington ist ja, viele denken immer nur an den kleinen Bär und an die sehr süßen Filme, die jetzt gemacht wurden vor ein paar Jahren. Aber Paddington ist natürlich auch ein Bär, der als Flüchtling nach London kommt. Also die Idee oder das Grundkonzept von Michael Bond, der den erfunden hat, ist ja, dass das ein Bär aus dem tiefsten Peru ist. Da gab es irgendwie ein Erdbeben und dann hat die Großmutter ihn mit einem Zettelchen als Flüchtlingskind nach London geschickt, wo er dann auf dem Paddington Bahnhof auftaucht und von einer Familie adoptiert wird. Und wenn man sich die frühen Geschichten vor allem von Paddington genau ansieht, dann sieht man, dass es da sehr viel um das Akzeptieren und Toleranz, um Flüchtlinge geht und darum, dass man eben in London schon früh angefangen hat, eine multikulturelle Gesellschaft zu gründen. Und das war Michael Bond ein großes Anliegen. Also der kommt auch nicht zufällig mit diesem Papiertag um den Hals, also mit so einem Papierschildchen kommt er an. Das war eine Erinnerung von Michael Bond, als er selbst ein kleiner Junge war, an die jüdischen Kinder, die nach Großbritannien evakuiert wurden, in den Kindertransporten, in den berühmten. Das hatte er miterlebt und das ist letztlich eine Referenz gewesen an diese Erfahrung, dieser kleine Bär und wie er dann eben von einer britischen Familie adoptiert wird. Und dieses Denken und dieses Gegenteil von Fremdenfeindlichkeit, was da drin steckt, sondern eben Toleranz, Empathie und Mitleid und dass man eben sich um Flüchtlinge kümmern muss, das ist eine Grundhaltung, die, sagen wir mal, hier immer noch ganz bei ganz vielen Briten und Engländern natürlich vorherrscht, aber die im Moment, wenn man sich die politische Strömung des Brexit anguckt, sicher nicht das Vorherrschende ist.
Ganz andere Form der Flucht ist die Geschichte von Harry und Meghan, also Thronfolger, nicht Thronfolger, sondern Königin, Enkel, so muss man ja sagen. Thronfolger ist ja nur in der fünften Position, glaube ich. Harry und Meghan Richtung USA. Kann man so pessimistisch denken und sagen, so ein Weggang und ein so offenes Nicht-Anerkennen der königlichen Familie und ihrer Einschränkungen ist vielleicht auch eine Art Anfang vom Ende des britischen Königshauses?
Das glaube ich nicht, aber es war auf jeden Fall ein schlimmes Jahr für die Queen insgesamt. Also dass sozusagen Harry und Meghan sich so abgetrennt haben, aufgrund auch im Übrigen rassistischer Erfahrungen. I mean, Meghan wurde hier in der Boulevardpresse immer wieder für ihre afrikanischen Wurzeln auch kritisiert. Das war wirklich teilweise richtig ekelhaft, was da passiert ist. Und ich konnte es den beiden auch nicht verdenken, dass die irgendwann gesagt haben, jetzt reicht es, das tun wir uns hier nicht mehr an. Ohne jetzt zu wissen, was da wirklich innerhalb des Königshauses passiert ist. Aber das ist ein Riesenverlust für die Queen und sie weiß das auch sicher. Denn die beiden wären eine ungeheure Erweiterung gewesen für ein jüngeres Publikum, für ein diverseres Publikum, für die vielen Minderheiten hier in Großbritannien. War gerade Meghan Markle eine unheimliche Identifikationsfigur. Und Harry als einer, der eben nicht so brav und langweilig ist wie William, war auch eine Figur, die einfach eine tolle Bereicherung war. Und dass die beiden jetzt auf so, ja, finde ich schon ein bisschen tragische Weise verschwunden sind, ja, das ist keine schöne, es war kein schönes Jahr für die Queen. Und das Gleiche gilt ja auch für ihren Sohn Prinz Andrew, der weiterhin in die Sexskandale von Jeffrey Epstein verwickelt ist. Da gab es ein großes BBC-Interview, wo er sich um Kopf und Kragen geredet hat. Also die Queen wird froh sein, wenn dieses Jahr vorbei ist und es jetzt ein neues gibt.
Wie so viele. Die Sendung Leute in SWR1 Rheinland-Pfalz mit ARD-London-Korrespondentin Annette Dittert, die auf einem Hausboot lebt. Auf dem zweiten schon. Das erste hieß Emily, dann wurde das altersschwach und vielleicht auch ein bisschen klein. Und das jetzige heißt Emilia. Jetzt haben wir bei uns in Rheinland-Pfalz in den letzten Tagen so im Flusstälerbereich eine nasse Kälte. Auf den Bergen ist es winterlich. Wie lebt es sich in der Kanallandschaft von Little Venice in New York gerade?
Ach, das ist okay, solange es nicht stürmt wie vorgestern. Da hatten wir den Sturm Bella und das ist dann nicht so witzig, weil diese Boote liegen enger aneinander und sind auch miteinander verteut. Und wenn dann so ein richtiger Sturm nachts kommt, dann ist man da schon mal die ganze Nacht wach, weil das einen wahnsinnigen Krach macht. Das sind ja Stahl- und nicht Holzboote, das heißt, wenn die gegeneinander schlagen, das ist mehr als ein Wecker. Aber normalerweise ist das okay und es wird auch nicht, was immer ganz viele denken, wahnsinnig kalt da drin. Die sind ja klein und wenn man dann den Ofen anmacht, dann ist es ganz schnell wie in der Sauna.
Klein heißt, sie leben auf, ich glaube, 18 Quadratmeter habe ich irgendwo gelesen.
18 Quadratmetern sind das, ja.
Und haben ja, zumindest was wir so im Fernsehen sehen, ich komme jetzt nochmal auf Ihre Kleidung zu sprechen, also mit Sicherheit einen großen Kleiderschrank. Allein der braucht doch schon sehr viel Platz, oder?
Man kriegt mehr unter auf so einem Boot, als man denkt, wenn das schlau gebaut ist. Und mein zweites zumindest ist schlau gebaut, weil ich ja wusste, wie man das jetzt machen muss nach der Erfahrung mit dem ersten. Und da ist in der Tat eine Menge an Zeug drin, was man nicht glaubt, was man auf 18 Quadratmetern alles unterbringen kann. Aber ein paar von den Fernsehklamotten, die habe ich hier im Studio. Denn das wäre dann doch tatsächlich ein bisschen
auch viel. Auch eine Idee. Mhm. Ursprungsidee war, dass das Leben in London so teuer ist, dass einfach das Hausboot auch eine günstige Alternative ist. Mhm. Wenn jetzt die Mieten in London, sagen wir mal, so sinken würden, dass man 300 Pfund pro Woche für ein 200 Quadratmeter Anwesen zahlt, würden Sie wieder zurück in ein Haus ziehen oder auf dem Hausboot bleiben?
Ich glaube, ich würde auf dem Hausboot bleiben, wobei das, was Sie da gerade beschrieben haben, eine solche Utopie ist, dass ich es dann vielleicht nochmal überlegen würde. Aber die Mieten werden nicht so sinken. Insofern ist das nach wie vor die praktischere Variante. Aber ich finde es auch mittlerweile viel, viel schöner als eine Wohnung. Ich war neulich mal ein paar Tage in Berlin und habe da in der Wohnung wieder gewohnt und habe gemerkt, ich mag das schon ganz gern, dieses kleine Teil, was so ein bisschen schaukelt. Man fühlt sich da auf ganz andere Weise geborgen als in einer Wohnung. Und insofern glaube ich, ich würde, auch wenn ich die Wahl hätte, auf meinem kleinen Boot bleiben.
Und wenn Ihre London-Zeit endet, das ist ja immer nur für 5, 6 Jahre maximal, nehmen Sie das Hausboot mit an den nächsten Korrespondentenort?
Nee, ganz bestimmt nicht. Das gehört hierhin. Das ist ein englisches Londoner Kanalboot. Das kann man nicht einfach mit auf die zugigen Kanäle von Hamburg oder Berlin nehmen. Das passt hierhin, das gehört hierhin, das hat hier einen tollen Liegeplatz. Das werde ich hier nicht entwurzeln.
Liegt das nur oder fahren Sie damit auch rum?
Ich kann damit fahren, ja, aber ich habe einen festen Liegeplatz, sonst wäre es ein bisschen anstrengend. Wenn man keinen festen Liegeplatz hat in London, muss man alle 2 Wochen den Platz wechseln und das ist bei dem Job, den ich hier habe, ein bisschen viel. Aber ich kann damit durchaus fahren und im Sommer mache ich das auch öfter mal. Das macht großen Spaß.
Und Homeoffice im Boot ging auch problemlos?
Ging auch, ja, haben wir auch gemacht im März, April. Da haben wir von draußen geschaltet vom Kanal mit einer Live-View, mit so einer mobilen Satellitenanlage. Und ich habe im Boot auch geschnitten mit einem Cutter zusammen. Das war dann schon sehr eng, aber da war es ja noch Frühling und da konnten wir dann auch mal aufs Deck oder oben aufs Dach. Und dann war das eigentlich sogar ganz schön. Jetzt im Winter haben wir es bis jetzt noch nicht wieder gemacht und hoffentlich müssen wir es auch nicht, obwohl die Corona-Zahlen sich hier jetzt doch im Dezember extrem gesteigert haben, aber im Winter haben wir es jetzt noch nicht gemacht, da wäre es schwieriger. Wenn man im Sommer raus kann, dann hat man das rund ums Boot auch eine Menge Platz. Da ist ein Deck, da ist ein Garten, da kann man aufs Dach. Also das ist, nur im Winter ist es wirklich klein.
Annette Ditter, zugeschaltet aus dem Londoner Studio für SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute. Ich bedanke mich sehr, dass Sie Leute Gast waren, Frau Dittert.
Bitte zum schön, Schluss, hat Spaß gemacht.
Mir auch. Zum Schluss von Leute ist Geschenkezeit. Das kann ich jetzt natürlich nicht direkt übergeben, sondern nur ankündigen, dass ich das nachholen werde. Und zwar habe ich in Ihrem Videoblog gesehen, dass eine kleine Mini-Queen in ihrem Regal steht, ja, auf ihrem Hausboot, eine Winkel-Queen. Dazu kommt von uns ein Zugplakettchen. Wissen Sie, was das ist?
Nee.
Das ist so ein kleines Plakettchen, was man sich um den Hals hängt oder auch an einen Nagel und das jeweils eine fastnachtliche Symbolfigur der Mainzer Fasnacht zeigt.
Das ist ja
in diesem
nett.
Fall ist es die 2021er Variante, auf dem der Bajaz zu sehen ist, also die Symbolfigur mit 2 Streitern der Garden. Und ich denke, das können Sie wunderbar als Verzierung, als vielleicht britisch anmutende Verzierung neben die Königin platzieren.
Genau. Und als Kölnerin sage ich dazu Kölle Alarv.
In dem Sinne, alles Gute, eine gute Zeit, gutes Jahr 2021.
Schönes Jahr. Ciao.